Beweggründe. Der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir geben Geflüchteten eine Stimme. Mit Nora Abu-Un und Peter Runstroth-Bauer. Heute zu Gast Christian Gartus-Niegel vom Sächsischen Flüchtlingsrat.
Ja, wir begrüßen heute Dr. Christian Gartus-Niegel vom Sächsischen Flüchtlingsrat und wir, das bin ich, Peter Runstroth-Bauer und
Nora Abu-Un. Hallo.
Ja, hallo. Hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Sehr gerne.
Der Sächsische Flüchtlingsrat, Sie arbeiten jetzt schon seit längerem, kommen aber nicht aus Sachsen, sondern sind zugezogen.
Ganz genau. Also ich bin beim Sächsischen Flüchtlingsrat seit 2015 angestellt, hatte da eine Stelle bekommen im Zuge der damaligen Flüchtlingskrise bekommen, bin aber zugezogen aus Norwegen 2013 nach Deutschland aus familiären Gründen. Genau, und bin jetzt mittlerweile ja 7, fast 8 Jahre beim Sächsischen Flüchtlingsrat in einem Projekt vom Europäischen Sozialfonds über das Bundesarbeitsministerium gefördert. Wir heißen Rescue Forward jetzt aktuell, neue Förderperiode gerade angefangen. Und bei uns in dem Projekt ist der Schwerpunkt die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten. Also im Zentrum steht dann die Beratung von Geflüchteten, vor allem in einer Beratungsstelle, beziehungsweise mehrere Beratungsstellen, auch in mehreren Orten in Sachsen. Und daran angeknüpft in unserer Arbeit als Flüchtlingsrat natürlich auch die Zusammenhänge zwischen Arbeitsmarktintegration, aber auch die Sicherung eines Bleiberechts für Menschen, die vielleicht erfolglos durch das Asylverfahren gegangen ist, weil es da auch viele Sonderregelungen des Bleiberechts in Verbindung mit Arbeitsmarktintegration gibt.
Wir wollen gerne am Anfang auch noch ein bisschen mehr Persönliches über Sie erfahren. Deshalb würde ich gerne noch mal kurz zurückspringen. Sie sind Sozialanthropologe, stammen aus Norwegen, haben Sie gesagt, und Sie haben promoviert über das Thema Grundschulkinder mit Migrationshintergrund, diese in das norwegische Schulsystem zu integrieren eben. Wie kam denn das Interesse für diesen ganzen Themenkomplex eigentlich? Ist das immer schon in Ihnen gewesen oder gab es so einen Schlüsselmoment irgendwann mal?
Naja, die Sozialanthropologie, das gehört ja so im weiteren Sinne zu den Kulturwissenschaften und beschäftigt sich unter anderem sehr viel auch mit Themen der Migration. Also die Begegnung zwischen unterschiedlichen Personengruppen aus unterschiedlichen Herkunftsländern mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, auch im Kontext der modernen Gesellschaften, so wie es hier bei uns in Europa zunehmend der Fall ist, hat mich schon immer sehr interessiert, zu gucken, wie gestaltet sich denn eigentlich diese Integrationsprozesse, die Begegnung zwischen Bevölkerungsgruppen anderer Herkunftsländer, die zu uns aus alle möglichen unterschiedlichen Gründen kommen. Und Sie wissen ja natürlich aus dem medialen Diskurs, das ist natürlich dann immer nicht allzu reibungslos oder reibungsfrei. Da entstehen viele unterschiedliche Diskussionen und Fragestellungen, Probleme. Und das sind Phänomene, die habe ich immer, dafür habe ich mich eigentlich seit Beginn meiner Studienzeit, Anfang 2000, sehr interessiert. Und finde es sehr spannend, das auch wirklich auf der Praxisebene im Alltag zu beobachten, zu studieren, mich damit auseinandersetzen, wie solche Prozesse dann im Einzelnen abläuft.
Und wie war Ihr Empfinden? Wie hat das die norwegische Gesellschaft gemacht? Und Sie können ahnen, nachher kommt die Frage, und wie sieht es jetzt in der deutschen Gesellschaft aus? Aber was war Ihr Gefühl? Wie wurde Integration gelebt?
Also ich würde das vor allem auf meinem Studienfeld vielleicht beziehen. Da geht es ja vor allem um das Bildungssystem. Wie sollen denn westliche bzw. europäische Bildungssysteme am besten mit der Integration, Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund umgehen, um auch das Zusammenhalt der Gesellschaft, der modernen Migrationsgesellschaft auch weiterhin positiv zu gestalten sozusagen. Und es gab ja auch im norwegischen Bildungssystem sowie auch in vielen anderen europäischen Bildungssystemen lange die Ansicht, dass man müsste das Bildungssystem sehr auf die bestimmten Hintergründe der Migrationskinder selbst anpassen. Also im Sinne von getrennte Klassen, die Unterricht von Herkunftssprachen und sonst spezielle migrationspädagogische Ansätze. Das mag vielleicht an sich ein guter Ansatz sein, aber man hat natürlich auch ein gewisses Element der Segregation mit sich drin, dass
Der
da dann auch
Trennung.
die Begegnung, ja,
Der Trennung. Der
der
Segregation.
Trennung,
Ja.
genau. Deswegen gab es im norwegischen Bildungswesen so um die 2003, 2004 gab es eigentlich einen Trendwechsel, auch weil der Zuwachs von Kindern mit Migrationshintergrund mittlerweile so groß geworden ist und auch die Diversität unter den Migrantenkindern auch so gewachsen ist in Bezug auf sehr viele unterschiedliche Herkunftsländer, sehr viele Herkunftssprachen, dass man gesagt hat, nee, es ist nicht die Aufgabe des Bildungssystems, des staatlichen Bildungssystems, sich auf alle diesen unterschiedlichen Herkunften anzupassen, sondern eher ein gemeinsames Bildungssystem, das alle umfassen kann, das dasselbe grundsätzlich an alle anbietet, sodass man einen gemeinsamen Begegnungsort in der Schule schafft. Also Trend weg von separaten migrationspädagogischen Ansätzen bis hin zu allgemeine inklusive Bildungsansätze, die im Grunde genommen nicht zwischen Einheimischen und Migrationskindern trennt.
Und hat das funktioniert? Auf dem Schulhof? In der Schule?
Ich würde sagen, meine Beurteilung ist, dass das im Grunde genommen eigentlich der richtige Ansatz ist. Das hat sich auch mittlerweile in vielen Studien erwiesen, dass die Möglichkeit des Zusammenseins auch informell das Gefühl zu haben, dass man ist gemeinsam in einem Boot in der Schule, im Schulalltag schon auch eigentlich von Migrationskindern auch sehr gut angenommen werden. Das Gefühl, dass man da auch einbezogen ist und ein vollwertiger Teil der Schulgemeinschaft. Also im Grunde genommen würde ich das als einen positiven Ansatz sehen. Da gibt es natürlich andere Seiten im Bildungswesen, die man sonst bemängeln könnte, in Bezug auf Leistungsdruck, viel Tests und so weiter und so fort, starke Leistungsorientierung, die aber nicht nur Migrationskinder betreffen, sondern generell ein problematisches Themenfeld in der Bildungsentwicklung überall in Europa zu spüren ist. Darüber habe ich auch viel geschrieben, aber das betrifft nicht Migrationskinder direkt.
Tatsächlich hätte ich mich gefragt, wie denn Integration überhaupt funktionieren soll, wenn man eben getrennt in Klassenzügen unterwegs ist. Also das ist fast, wenn ich es richtig verstehe, für mich ein bisschen unvorstellbar.
Ganz genau. So dass im Sozialen, also es ist die Frage, wie definiert man Integration, aber ich glaube, aus Sicht, aus Kindesperspektive ist Integration wirklich das Gefühl zu haben, ich bin gleichberechtigter Teil, gleichwertiger Teil der Schulgemeinschaft, so wie auch andere Kinder es sind. Und dann fokussiert sich eher der Unterricht in der allgemeinen Bildung eher auf bestimmte vielleicht Herausforderungen, die Migrationskinder vielleicht mit sich bringen, zum Beispiel Sprachentwicklung. Ja, aber der Ansatz ist zu sagen, okay, dort, wo es einen besonderen Einsatz in der Sprachunterricht gibt, kann man das auch direkt in der allgemeinen Klassengemeinschaft auch durch individuelle Methoden zum Beispiel dann auch auffangen. Also das ist auch möglich, Anpassungen vorzunehmen im Rahmen der normalen Bildungsprozesse in Klassengemeinschaft.
Und mit dieser Erfahrung im Gepäck sind Sie dann nach Deutschland gekommen. Und da kommt jetzt die angekündigte zweite Frage. Wie hat die deutsche Gesellschaft auf Sie gewirkt? Wie hat die Integration verstanden und aufgenommen? Im Gegensatz vielleicht zu Ihren Erfahrungen aus Norwegen.
Das ist eine große Frage. Ich meine, was ich auch auf jeden Fall erfahren habe, ist, dass Deutschland als ein System zu pauschalisieren, zu generalisieren, ist sehr, sehr schwierig. Auch im Vergleich in Norwegen. Man muss verstehen, dass in Norwegen hat der Bundeslandebene hat eine sehr kleine Bedeutung. Man spricht ja sehr viel von Föderalismus in Deutschland. Und wenn man sich Bildung nimmt, dann glaube ich, ist es mehr sinnvoll, das wirklich auf Bundesland zu beziehen. Auch denke ich, dass diesen Anspruch, wir sind alle ein, naja, es klingt auch, als wenn man es schon ausspricht auf Deutsch, wir sind alle ein Volk, klingt auch schon gefährlich, wenn man sich diese Wörter im Mund nimmt. Das kann man gerne in Norwegen machen. Also eine Homogenität in der kulturellen Haltung und Einstellung und Nationalgefühl ist schon auch viel mehr vorhanden in Norwegen. Das, glaube ich, hat auch mit der Geschichte zu tun. Das wird schnell problematisch in Deutschland. Wenn man sich Bildungssysteme anschaut, kann ich vielleicht mit erwähnen, also Bildung ist Ländersache, wird ja sehr oft gesagt. In Sachsen ist immer noch so, dass man ein relativ lang bewährtes System von sogenannten DATS-Klassen hat. für Migrationskinder, Kinder, die angekommen sind, also Deutsch als Zweitsprache. Das heißt, es wird weiterhin in Sachsen eine Art Segregation in der Ankommenszeit fortgeführt, wird auch eigentlich sehr hoch gepriesen hier von den Bildungsbehörden in Sachsen, obwohl ich persönlich das als kritisch betrachte und das deckt sich eigentlich auch mit der aktuellen migrationspädagogischen Forschung in Deutschland. Also das ist die Frage, das ist eine Tradition in Sachsen, aber ich eigentlich halte es auch für notwendig hier in Sachsen und in anderen Bundesländern, wo weiterhin solche Parallelsysteme zur Integration geführt werden, dass die eigentlich abgebaut werden sollte und dass viel mehr frühzeitig in den regulären Klassen integriert werden müsste.
Wissen Sie, in welchen anderen Bundesländern das noch so ist?
Das kann ich Ihnen
Okay.
nicht sagen, da habe ich keine Übersicht geführt. Nee.
Und wie war Ihr Gefühl oder ist Ihr Gefühl in der Beurteilung jetzt nicht des Systems, sondern der Gesellschaft, der Menschen? Ist das eine Willkommenskultur, von der ja so oft die Rede ist, oder ist es in der Gesellschaft auch noch so, dass lieber abgetrennt wird und diejenigen, die zu uns kommen, die Schutz und Sicherheit suchen, aber auch die, die Arbeit suchen, dass die zur Seite gestellt werden und eine eigene Community bilden müssen.
Also es ist nochmal schwierig zu pauschalisieren, sofern das dann auch sehr differenziert durch die Bevölkerung betrachtet werden muss, inwiefern da eine Willkommenskultur herrscht oder nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Willkommensengagement zu spüren, wenn man sich auch hier in Sachsen gibt es ja sehr viele Willkommensbündnisse in vielen Orten, die sich sehr reinhängen. Das hat man insbesondere natürlich auch bei der Ukraine-Situation gesehen, dass es da sehr, sehr viel Engagement, um erstmal die Aufnahme und das Ankommen mit zu unterstützen durch Ehrenamtsengagement. Gleichzeitig ist es ja so, dass ich denke, so wie ich die Bevölkerung hier spüre, ist es dann auch sehr gespalten. Ja, es gibt dann, und es folgt oft so ein bisschen die politische Haltung. Und dann kann man sich ja die Wahlumfragen anschauen und dann wird man sehen, dass es verteilt sich natürlich auf sehr viele unterschiedliche Parteien. Und ich habe mich jetzt gerade die Umfragen zu Sachsen jetzt angeschaut, weil wir haben ja in einem Jahr Landtagswahlen hier. Und jetzt, die letzten Monate, ist laut den aktuellen Umfragen die AfD größte, stärkste Partei geworden. Also ein bisschen über 30% geben jetzt aktuell an, dass sie die AfD wählen würden. Sind natürlich Bevölkerungsgruppen, die tendenziell ziemlich negativ sind. Wissen wir alle, was Ausländerinnen betrifft. Aber wie gesagt, zugleich, es gibt auch wirklich in Sachsen und Deutschland auch Menschen aus anderen politischen Richtungen, die auch sehr, sehr engagiert und sehr, also sich sehr für eine Willkommenskultur aussprechen. Darüber hinaus vielleicht auch die Anmerkungen dann Vergleich Deutschland und Norwegen. Also ich muss sagen, was die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Fluchthintergrund betrifft, sind die Regelungen in Deutschland deutlich lockerer oder liberaler als in Norwegen. Norwegen hat ja auch zum Teil jetzt in den letzten Jahren auch eine rechtspopulistische Partei mit in der Regierung gehabt, sodass zum Beispiel die Fragestellung, darf denn nun überhaupt Menschen im Asylverfahren oder Menschen, die im Asylverfahren abgelehnt geworden sind, arbeiten? Das geht in Norwegen gar nicht. In Deutschland hat man seit über 10 Jahren das ermöglicht, halt per Erlaubnis im Einzelverfahren und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel im Bereich der Arbeitsmarktzugang ist Deutschland grundsätzlich liberaler aufgestellt als Norwegen. Und das kann man auch im Bereich der Bleiberechtsregelung jetzt sehen. Da gibt es jetzt auch aktuell viele Gesetzesänderungen, die vom Bund kommen. Und das Bleiberecht in Deutschland wird auch zunehmend gelockert, weil man sieht, dass diesen ganzen Menschen, die hier langjährig geduldet leben, die werden vielen von denen weiterhin einfach nicht Deutschland verlassen können. Und da bedarf es dann auch das Einbeziehen in einem regulären Aufenthaltsrecht. Diese Regelungsform, diese politische Entwicklung, da würde ich persönlich sagen, soweit ich das mich da auskenne, ist Deutschland schon sehr progressiv. Und jetzt gerade finden wir auch, glaube ich, eine progressive Phase, nachdem wir jetzt in der Großkoalition schon eher eine Tendenz der Restriktivität gesehen haben.
Wir werden ja gleich auch nochmal auf Ihr Projekt Rescue Forward Zugang zur Ausbildung und Arbeit intensiver eingehen. Ich wollte nur anmerken, dass das, was Sie zur Willkommenskultur gesagt haben und eben das, was man jetzt gerade gesehen hat, seit dem 24. Februar und dem Überfall auf die Ukraine, dass das etwas ist, was wir als UNO-Flüchtlingshilfe schon lange bemerken, nämlich in ganz Deutschland unheimlich viel engagierte Initiativen tätig sind, die eben Willkommenskultur mit Leben erfüllen und sehr, sehr praktisch dann umsetzen und jetzt im letzten Jahr eben ganz besonders dann auch mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die natürlich da ganz besonderen Schutz und Sicherheit brauchen, aber eben nicht nur die. Und wir stellen eben fest, viele Menschen engagieren sich, aber medial ist das Thema doch sehr beschränkt und dann eher beschränkt auf das, was Sie beschrieben haben, ohne jetzt zu verallgemeinern, dass es eben doch einen Teil gibt, der sehr, sehr hart und sehr trennend sich mit dem Thema des Fremdseins und des Ankommens und des Willkommens auseinandersetzt.
Das Projekt Rescue Forward, Zugang zur Ausbildung und Arbeit. Wenn Sie es mal in ein paar kurzen Sätzen beschreiben würden, worum geht es genau und wie funktioniert es?
Ja, also erstmal die Förderrichtlinie, nachdem wir gefördert sind, hieß mal in der letzten Förderperiode IFAF, Integration von Asylbewerberinnen und Flüchtlinge, heißt jetzt wir kurz Flüchtlinge in den regionalen Arbeitsmarkt integrieren. Und die grundsätzliche Idee aller dieser Netzwerke in dieser Richtlinie ist, dass man soll Verbunde von mehreren Trägern bilden, die gerne so sogenannte Public-Private Partnership umfassen. Das heißt, wir als Sächsische Flüchtlingsrat koordiniert unser Verbund oder unser Netzwerk her, aber wir haben auch andere Vereine, wir haben Bildungsträger, wir haben auch eine Kommune, ein Landratsamt mit drin, wir haben auch eine Schule in dem Verbund. Also das heißt, man versucht da quasi Kooperationen zwischen Regelstrukturen und Zivilgesellschaft in einem Verbund zusammenzuschmieden, um auch diese manchmal gegebenen Graben zwischen Zivilgesellschaft und Regelstrukturbehörden so ein bisschen zu überwinden. Ich muss sagen, das ist dann auch sehr gelungen, weil das auch so ein bisschen diese Tendenz zur Polarisierung in der Flüchtlingsdebatte auch ein bisschen rausnimmt in der operativen Arbeit. Das ist dann möglich, weil man weiß grundsätzlich, wir sind Partner, wir arbeiten grundsätzlich im selben Ziel, nämlich eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration. Und dann kann man das viel mehr auf Detailebene bezogen nehmen, auf Einzelfälle, bezogen nehmen auf Einzelregelungen, dann auch wirklich miteinander austauschen, sachlich, nüchtern, faktenorientiert, statt in diesen Stereotypien zurückzufallen, wenn man so ein bisschen aus jeder Blase sich gegenseitig beschießt, um das ein bisschen lapidar auszudrücken. Genau, und dann ist es so bei uns, dass wir haben dann, also man muss ja auch im ESF, es ist ja so, dass es bedarf, also es soll eigentlich immer einen modellhaften Charakter haben, was man macht und dann die Erfahrung aus diesen Projekten, die dann einigermaßen irgendwie innovativ gestaltet sein soll, soll dann in die Regelstrukturen mit der Zeit überführt werden. Das heißt, wir müssen uns eben entwickeln. Wir haben jetzt gerade eine neue Förderphase begonnen. Und jetzt haben wir uns so aufgestellt, dass wir sagen, wir bedienen in den unterschiedlichen Teilvorhebungen unterschiedliche Spezialthemen der Arbeitsmarktintegration. Also zum Beispiel bei uns beim Flüchtlingsrat geht es vor allem um die Aufenthaltssicherung bei Arbeitsmarktintegration, also von Menschen mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Wie verbindet sich die Arbeitsmarktintegration mit der Frage Aufenthaltssicherung? In einer Schule, eine Produktionsschule bei uns, geht es vor allem um das Nachholen von Schulabschlüssen von erwachsenen Geflüchteten, zumal auch viele mit gebrochenen Bildungsbiografien herkommen, dass man dafür dann geeignete Maßnahmen für die Zielgruppe finden. Wir haben ein Teilprojekt bei der Deutschen Angestelltenakademie, die ganz gezielt in den beruflichen Schulzentren Menschen oder Schülerinnen mit Fluchthintergrund bei der Frage Übergang aus der Berufsschule in der Ausbildung unterstützen, beraten, Systemwissen zum deutschen Ausbildungssystem vermitteln. Dann haben wir ein eigenes Teilprojekt, was nur geflüchtete Frauen berät, weil es ja festgestellt wurde, dass es da auch bestimmte passgenaue Beratungsansätze bedarf. Und wir haben ein Projekt, das vor allem Geflüchtete im ländlichen Raum begleitet, weil die Strukturen dort nun mal ein bisschen anders sind als vielleicht in den Städten. Also wie gesagt, unterschiedliche Spezialansätze, wo wir versuchen, dann die Kompetenzen zu bündeln. Also wir haben auch ein neues Projekt für behinderte Geflüchtete jetzt gerade neu eingeführt. Und dann ist sozusagen die Idee, dass wir dann wir haben einerseits eine Fachberatungsrolle für andere Strukturen in Sachsen, die auch Geflüchtete berät. Wir bieten Schulungen an und wir versuchen, die Kenntnisse, die wir in diesen Spezialprojekten gewinnen, dann in anderen Projekten, in anderen Strukturen dann zu überleiten, sodass die dort dann flächendeckend verstetigt werden können, weil wir natürlich nicht überall flächendeckend unterwegs sein können mit knapp 15 Angestellten im gesamten Verbund. So, das ist so ein bisschen so, wie sich die Arbeit dann gestaltet und wie wir unsere Rolle jetzt verstehen.
Und lassen sich diese Gräben überwinden, die Sie beschrieben haben? Beispielsweise zwischen Behörden und Betrieben und Zivilgesellschaft.
Ja, also wenn wir uns Betriebe anschauen, würde ich sagen, dass dort fallen die Gräber, die Spaltung ziemlich rasant jetzt gerade, auch in Sachsen, zumal, und wir werden das vielleicht auch darauf zurückkommen, das Thema Fachkräftebedarf und Arbeitskräftebedarf ist mittlerweile in den Unternehmen so stark, dass man kann sich eigentlich nicht mehr leisten, Vorbehalte gegen Menschen ausländischer Hintergrund zu haben. Also es zwingt sich auch zum Teil so ein bisschen aus der Not heraus. Dafür gibt es aber auch natürlich Unternehmen in Sachsen, die sehr engagiert auch so mehr prinzipiell sind. Es gibt ein relativ großes Netzwerk, Verein nennt sich Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, das sich sehr lange aus wirtschaftlicher Seite für die Einstellung von Menschen ausländischer Hintergrund oder Einbeziehung in der sächsischen Wirtschaft einsetzt. Die haben, glaube ich, über 100 Mitgliedsunternehmen mittlerweile, aber auch natürlich wissen wir aus der Erfahrung, dass es auch vor allem kleineren, mittleren Unternehmen, vielleicht in ländlichen Räumen, vielleicht auch zum Teil eher im handwerklichen Bereich, schon auch in der Belegschaft vor allem Ressentiments gegen Geflüchtete verbreitet ist. Also nochmal, es ist ein differenziertes Bild, aber auch von Unternehmensseite, glaube ich, ist das nur eine Frage der Zeit. Die können sich nicht leisten, sich hier nicht zu öffnen. Behördliche Seite, da ist es so, dass wir in Sachsen, wir tragen so eine Tradition der Verwaltungspraxis mit uns, wo die Behörden sich quasi als Vertreter des Gesetzes und der öffentlichen Ordnung sehen und dadurch oft sehr aufwendig, sehr kleinteilig und sehr langwierig in allen Einzelfällen prüfen möchte.
Ist das Deutsch oder ist das Sächsisch?
Ich glaube, es ist auch ausgeprägt hier in Sachsen, zumal wir versuchen ja auch, also ich versuche das ein bisschen praktisch zu machen, auf etwas, womit wir viel arbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auskennen, aber der Seehofer hat ja von Bundesebene 2017, 18 drumherum eine neue Duldungsform eingeführt, die sogenannte Duldung Light, gemeint für Personen, die mit der Zeit keinen Pass, also die Passpflicht nicht erfüllt haben, Identitätsdokumente nicht vorgebracht haben. Da hat der Seehofer gesagt, so, da machen wir Gesetze, die dann diese Menschen bestrafen. Ja? Also mit Arbeitsverbot, mit Residenzpflicht, mit Leistungskürzung und so weiter und so fort. Und die grundlegende Frage dort im Einzelfall ist, hat die Person ausreichend mitgewirkt? Haben sie sich genug angestrengt, genug bemüht? Das sitzt dann die Sachentscheiderinnen im Einzelfall und versuchen das anhand der vorliegenden Tatsachen dann zu beurteilen. Und da konnte man ganz klar bundesweit sehr große Auslegungsvariationen sehen. Zum Beispiel, und da zeichnet sich so ein Bild, dass vor allem im Norden und Nordwesten, dass diese neue Duldung, diese Strafduldung sehr wenig angewendet geworden wurde. Ja, also vom gesamten Duldungsbestand, also die ganzen Menschen, die eine Duldung hatten, zum Beispiel in Bremen oder Niedersachsen und so, da hatten vielleicht 2-3% diese Duldung bekommen. In Sachsen war es so um die 20%. In Sachsen-Anhalt hatten wir 40% gesehen. Also das sind riesige Variationen, die nicht einfach nur auf die Einzelfallentscheidungen an sich oder das Gesetz zurückzuführen ist, sondern das handelt sich wirklich um Verwaltungskulturen. wo man sagt, habe ich Vertrauen in die Menschen vor mir? Das, was die mir vortragen, kann ich das vertrauen? Und wie genau, wie wende ich die Ermessensspielräume? Es sind ja hier große Ermessensspielräume. Lasse ich zu oder lasse ich nicht zu? Und der Tendenz ist schon in Sachsen, obwohl es da auch positive Ausnahmen gibt, da kann man auch von Kommune zu Kommune auch große Unterschiede sehen, aber Tendenz in Sachsen ist schon, dass es eher restriktiv beurteilt wird. Und ich habe das auch in Gesprächen mit unterschiedlichen Amtsleitern und Ähnliches auch erzählt bekommen. Wenn ich diese Zahlen, diese Variationen dann auf den Tisch lege, dann wird gesagt, aha, naja, die anderen Bundesländer, die schauen nach Sachsen. Wir sind stolz darauf, dass wir so eine Ordnungs- oder sagt man, Recht, wir bleiben die Rechtsstaatlichkeit treu. Und insinuieren dann natürlich, dass in anderen Bundesländern wird das Gesetz unterlaufen.
Naja.
Ja, also.
Jetzt hatten Sie ja die Prognose, dass Betriebe auf Dauer das gar nicht mehr sich leisten können. Wird die Verwaltung sich das auf Dauer leisten können, so zu verfahren und mit dem Finger möglicherweise auf die anderen zu zeigen und sagen, wir halten die Rechtsstaatsfahne hoch, in Sachsen-Anhalt und Sachsen, aber die anderen tun es nicht. Wird das auf Dauer so gehen oder stellen Sie auch fest, dass beispielsweise Unternehmen und Betriebe einwirken auf die Verwaltung und sagen, da muss sich was ändern?
Das ist ein Prozess und ich bin da grundsätzlich positiv. Ich denke, diese Kultur wird sich auch in Sachsen langsam, auch in der behördlichen Praxis auch lockern, verbessern, so aus meiner Sicht. Das bedarf aber erstmal eine vernünftige Kommunikation mit Behörden. Also ich sage das auch gerne zu. Das gibt auch natürlich die Tendenz aus zivilgesellschaftlicher Seite sehr unglückliche Kommunikation durch die Politisierung der Flüchtlingsdebatte. Das heißt, es wurden auch Ausländerbehörden ziemlich stark diffamiert, ausgehängt, auf Personenebene auch quasi dann auch Skandalisierung, dann in der medialen Diskurs, was natürlich die Ausländerbehörden so ein Stück weit auch zur Reaktanz gezwungen hat. Ich betone das immer, es ist sehr wichtig, dass wir versuchen, vernünftig und auf Augenhöhe mit den Ausländerbehörden zu sprechen und auch, dass wir auch klar und offen über unterschiedliche Rollen sprechen. Wenn wir mit diesen Behörden sprechen, dass es klar ist, wir sind Zivilgesellschaftsvertreterinnen, haben vielleicht andere Interessen, andere Eingangssituationen, sie sind Verwaltungsbehörden, sie haben das Gesetz zu vertreten und zu entscheiden. Das muss man sich erstmal klar sein. Und dann geht es darum zu gucken, wo können wir gemeinsame Nenner in den Regelungsverständnis dann auch finden. Und dann gilt es natürlich dann auch breite Bündnisse zu schmieden. Das heißt, vor allem die Einbeziehung der Wirtschaft, der Unternehmensseite ist hier sehr, sehr wesentlich. Das haben wir, ich bin ja auch in der Bundeslobby auch ziemlich aktiv und das haben wir gemerkt, dass wenn wir es schaffen, die Wirtschaftsverbände zum Beispiel mit einzuholen, oder jetzt in Sachsen gerade gibt es eine sogenannte Fachkräfteallianz von Gewerkschaften und also Arbeitnehmerverbände, Arbeitgeberverbände zusammen, wenn wir diese Fachkräfteallianz dann mit ins Boot holen und dieselben Empfehlungen, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, als wenn wir das rein aus zivilgesellschaftlicher Sicht kommen. Diese Prozesse, die laufen jetzt in Sachsen auch an. Das wird es nicht über Nacht und es handelt sich auch sehr viel um Kommunalpolitik, was auch auf kommunalpolitischer Ebene auch gemacht wird. Aber
Es
nach meinen
wird.
7 Jahren bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass das mit kleinen Schritten kommen wir auch in diesen Bereichen auch in Sachsen fahren.
Also auch wenn Sie sagen, Sie sind zuversichtlich, trotzdem muss ich denken an die Landtagswahl in einem Jahr, an die Prognosen. Sie haben das erwähnt, von 30% womöglich für die AfD. Sie und Ihr Team, wie dick muss denn das Fell sein, wenn Sie auf Gegenwind aus der Verwaltung zum Beispiel stoßen? Wie frustrierend ist das denn trotzdem auch manchmal?
Ja, ich sage es immer, wenn ich mit Kolleginnen aus anderen Bundesländern in Kontakt bin, Sachsen ist schon eine sehr harte Schule. Das ist schon, was man da von anderen Kollegen hört, wie man da mit Behörden umgeht, wie kurz die Wege sind, wenn man Empfehlungen hat für Landesregelungen und so weiter und so fort. Das ist eine andere Hausnummer hier und das ist schon ermüdend, das ist keine Frage. Also ich bin persönlich auch relativ optimistischer Natur. Also insofern. Also was natürlich wichtig ist, glaube ich, um dran zu bleiben, ist eher die Thematik, dass man in viele zivilgesellschaftliche Berufe dann vielleicht nicht so nachhaltige Anstellung hat. Das ist natürlich wichtig, dass wenn man diese Schule gehen möchte, dann muss man auch die Zeit dafür haben, immer nur mit kleinen Siegen und klein, zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Das muss man sich leisten können. Und dann, das ist natürlich schwierig für Menschen, die vielleicht in nicht so gute Lohnbedingungen bekommen durch die Projektarbeit, vielleicht auch nur für ein Jahr gefördert werden und dann wieder Stelle wechseln. Also das, wenn man nachhaltige Projektförderungsstrukturen hinter sich hat, und ein gutes Kollegium, dann ist das schon auszustemmen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was einem auch persönlich dann zwischendurch auch belastet. Aber es ist nicht so, dass man da, oder ich bin noch nicht davon kaputt oder fertig gemacht geworden, sondern sehe ich, je länger ich dabei bin, je mehr sehe ich, was da tatsächlich möglich ist, wenn man gute Netzwerke, gute Bündnisse schmiedet. Dann lässt sich auch diese Problematiken auch Schritt für langsam wie Tropfen auf den Hühlestein dann auch lösen.
Man hört auch richtig, dass Sie Optimist und aber auch Realist sind. Wenn das die harte Schule ist, die Sie als Flüchtlingsrat im Freistaat Sachsen erleben, wie ist dann die Situation für die Geflüchteten? Das muss ja dann doppelt dick sein, diese Haut, um tatsächlich dort anzukommen.
Ja, nee, es ist keine Frage. Es findet auch so aus meiner Sicht, was ich da sehe, sehr viele Erniedrigungserfahrungen von Geflüchteten vor den Behörden statt. Ja, und das ist nicht unüblich. Also das die Thema psychische Belastung begegnet uns auch alltäglich in der Beratungspraxis. Es gibt mehrfach Menschen, die Suizidversuche begangen haben, die unter Depressionen und Angststörungen leiden, das sind auch so Themen, mit denen wir im Alltag auch haben. Und ich denke, das ist auch strukturell ausgelöst dadurch, dass Menschen mit guten Absichten dann die Tür und Wege gesperrt werden, geblockt werden, vielleicht auch ein Teil auch mit so halbrassistischen Äußerungen von Sachbearbeiterinnen begegnet werden oder aber auch gar nicht wahrgenommen. Also das ist auch bei vielen Behörden ein Problem, auch durch die Personalsituation in den Ausländerbehörden, dass viele Anträge dann einfach nie beantwortet werden oder vielleicht ein halben Jahr oder ein Jahr lang. Also man kann sich vorstellen, ich beantrage eine Arbeitserlaubnis, ich habe ein Unternehmen im Rücken, die wollen mich anstellen und warten drauf und dann beantrage ich die Arbeitserlaubnis und dann reagiert der Ausländerbehörde einfach ein halbes Jahr nicht. Vielleicht kriegt man das dann durchgekämpft, gegebenenfalls mit anwältlicher Unterstützung, aber dann ist die Stelle längst verloren. Also solche Geschichten haben wir schon vermehrt und öfters mitzukämpfen und das geht natürlich sehr stark auch auf die psychische Gesundheit vieler Geflüchteter in Sachsen los. Da ist es nochmal dann auch sehr entscheidend, dass es da wirklich auch gute Unterstützerinnenstrukturen, also ich würde vor allem die Willkommensbündnisse da sehr loben. Fast jedes kleines Nest in Sachsen gibt es auch gute Kräfte, die sich ehrenamtlich in Vereine organisieren und versuchen, den Menschen dann auch einfach Begegnungsstätten, Unterstützung, soziale Kontakte zu schaffen. Das trägt natürlich die Menschen und auch die professionelle Beratungsstellen. Und es gibt auch für diesen Personenkreisen auch relativ gut ausgebaute Beratungsstrukturen, die dann dabei bleiben, die Wege zeigen, weiter sich dafür einsetzen, kämpfen. Und wir sehen ja auch in diesen ganzen Fällen, wenn wir wirklich dranbleiben, selbst wenn die Wege nicht so ganz klar ist, wie sollen wir die ganzen Probleme lösen, einfach dranbleiben, die Strukturen sind nachhaltig, die Beziehungen sind nachhaltig, dann finden sich dann auch mit den Jahren dann in den meisten Fällen dann auch endlich mal Lösungen. Ja, also.
Aber es braucht Ausdauer. Wenn Sie sagen, dass Sie erleben, dass die Geflüchteten gerade im Kontakt auch mit den Behörden mitunter Erniedrigung erleben, ich muss denken an eine Reportage des Mitteldeutschen Rundfunks Exactly. Da hat die Reporterin Menschen mit Migrationshintergrund besucht, die ganz klar, die seit Jahren in Sachsen leben, zum Beispiel an verschiedenen Orten, und die sagen, sie halten es nicht mehr aus. Sie möchten das Bundesland verlassen. Wenn ich jetzt an die Menschen denke, denen Sie helfen, hier in Arbeit, in Ausbildung zu kommen, anzukommen, haben Sie eine Vorstellung davon, wenn das einmal geglückt ist, ob Sie in Sachsen bleiben, ob der Wunsch da ist, wegzugehen. Wie verhält sich das? Weil ich spreche tatsächlich jetzt bei die, mit Bezug auf diese Reportage von Menschen, die schon lange da sind, die sehr gut Deutsch sprechen, die eigentlich, nicht eigentlich, sondern die integriert sind, die hier leben, das ist hier zu Hause, und sie trotzdem das Bedürfnis verspüren, wir können das nicht mehr.
Ja, also das kann man ja auch dann ein bisschen differenziert betrachten. Zum einen, es ist auch schon eine Debatte hier in Sachsen, dass viele Ausländerinnen, die in sächsischen Universitäten, Hochschulen studieren, wenn die mit dem Abschluss fertig sind, dann ziehen sie weg in anderen Bundesländern. Und es wird zum Teil auch in Befragungen ersichtlich, dass auch von einem die relativ starre Bürokratie der Behörden in Sachsen mit einem Grund ist, auch die Frage, also Weltoffenheit, ja, der Bevölkerung und ähnliches. Solche Faktoren werden dann mitberichtet. Geflüchtete, da ist es also vor allem die Asylbewerberinnen oder die dann aber abgelehnt geworden sind, die unterliegen ja in der Regel Wohnsitzauflagen unterschiedlicher Art, sodass das Bundesland zu verlassen ist dann auch oft nicht so einfach. Es ist machbar, aber bedarf dann auch oft lange und relativ komplexe Verfahren, um das hinzubekommen. So, das gibt da diese Blockade. Dann kommt dann noch mit dazu, dass es hat ja auch ein bisschen mit der Verwurzelung zu tun. Wie gesagt, wenn man erst gute Unterstützerstrukturen aus der Zivilgesellschaft um sich hat, in Willkommensbündnisse vielleicht integriert ist, dann hat man auch Beziehungen zu Menschen geknüpft, die man auch schätzt. Das ist auch relativ üblich, dass man fühlt sich dann auch schon ein Stück weit in bestimmten Schichten hier in Sachsen dann auch mit integriert angebunden, und das möchte man dann auch nicht so gerne verlieren. Es gibt dann auch die Kinder haben, die Kinder sind schon in der Schule und haben dort ihre Freunde. Das spricht dann auch vielleicht gegen einen Umzug. Ja, aber es ist so ein bisschen differenziert zu sehen. Aber also ich denke es vor allem bei Menschen, die hier relativ ungebunden ist, was einen Familienverbund zum Beispiel betrifft, und die nicht von harter Wohnsitzregelung getroffen sind, gibt es schon den Tendenz des Wunsches, dann Sachsen zu verlassen und vielleicht woanders dann. Und dann ist dann auch die Frage, ob die Unternehmensseite in Sachsen, ich denke, im Vergleich zu einigen anderen Bundesländern, ist vielleicht auch in der Akquise, Rekrutierung auch noch nicht so vorne gelehnt gewesen sein. Das heißt, man wird dann vielleicht, also Menschen, die sich in Hochschulen, Universitäten ausgebildet haben, da gibt es vielleicht andere Großunternehmen in anderen Bundesländern, die da wacher sind mit Rekrutierungspolitiken, die dann auch diese Menschen dann aus Sachsen holen.
Wenn Sie die Arbeit, die Sie jetzt ja schon seit einigen Jahren Revue passieren lassen, würden Sie sagen, die Unterstützung für uns überwiegt dann doch, weil es so viele einzelne Gruppen gibt? Sie haben gesagt, fast in jedem Dorf gibt es eine Willkommenskultur, die dann ganz praktisch das erleben lässt. Oder ist es doch überwiegend so, und das wäre jetzt mein Eindruck, dass die Nachrichten, die wir aus Sachsen hören, doch eher negativ sind in der Haltung gegenüber Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und die einfach als fremd und nicht dazugehörig empfunden werden. Überwiegt da das Einzelbeispiel in den verschiedenen Regionen des Freistaats, oder ist es ein allgemeines Klima, was ich beschreibe, eher als ein negatives Klima gegenüber fremden Menschen? Also sprich Weltoffenheit. Ist das ein Problem?
Also ganz einfach würde ich sagen, da gibt es auf jeden Fall so eine Stadt-Land-Spaltung. Ich würde sagen, in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall genügend Räume, genügend Netzwerke, wo man auch Weltoffenheit stark begegnet. Leipzig zeigt sich vielleicht insbesondere aus als in sächsischen Vergleich eine sehr weltoffene Stadt. Aber auch Dresden und Chemnitz, würde ich sagen, da gibt es auch relativ starke Weltoffenheit, nicht überall. Es gibt auch das andere, aber man kann, glaube ich, relativ ungestört davon leben. Die Problematik ist vielleicht ausgeprägter in bestimmten ländlichen Räumen, wo die Bevölkerung auch relativ, also in der Mehrheit auch eher skeptisch, negativ gegenüber Ausländerinnen sind.
Erleben Sie selber persönlich, allein aufgrund der Tatsache, dass Sie sich einsetzen, Anfeindungen?
Nicht so sehr. Ich habe es manchmal befürchtet. Ich weiß noch, in 15, 16, so um die Zeit, wo ich eingestiegen ist, dann war ja auch die Flüchtlingskrise damals und da war ja die Debatte auch sehr, sehr polarisiert. Da gab es Vorfälle von Schmiererei von Hundekot und sowas auf den Bürotüren hier. Also solche Vorfälle gab es, aber das ist seitdem eigentlich nicht mehr wirklich, hat nicht ausgeartet. Wir haben ja auch unsere Social-Media-Kanäle, also da gibt es natürlich auch so die Trolls, die da uns diffamieren und so in ihren Posts. Aber ich persönlich finde das eigentlich relativ ertragbar. Also so eine große alltägliche Anfeindung gibt es nicht. Ich habe fast eher die Problematik, die Graben zu den Behörden eher zu überwinden, was ich schon vorhin angesprochen habe, durch die etwas polarisierte Debatte zwischen Zivilgesellschaft und Behörden, dass das eher so ein bisschen rote Tücher gegenüber Flüchtlingsinitiativen wie wir von behördlicher Seite manchmal aufkommt, so die das schwierig macht, mit denen vernünftig zu reden, so in der Richtung. Und dann ist ja auch die Flüchtlingsszene an sich auch innerlich etwas polarisiert. Das müsste man das, damit habe ich auch viel mit zu kämpfen gehabt durch den Jahren, dass, ich weiß nicht, ob jetzt ihr das kennt, das glaube ich, im medialen Diskurs hat man auch die Entwicklung der Partei den Grünen in den letzten Jahren auch so ein bisschen analysiert, dass es so eine Auseinandersetzung gegeben hat zwischen, die nennen das, glaube ich, Idealos und Realos, so ungefähr. Und die Realos haben sich in den Grünen so ein bisschen durchgesetzt, wozu geführt haben, dass die auch in der Regierungsbeteiligung ist. Also solche Kämpfe gibt es auch in der Szene schon in Sachsen, dass die wirklich mehr im linken Flügel versus die vielleicht mehr pragmatisch, moderat denken. Und da gab es auch schon relativ harte Kämpfe durch den Jahren, was auch, muss ich sagen, ziemlich belastend gewesen ist. Ja? Also eigentlich schwieriger als der Kampf gegen Recht, meine persönliche Erfahrung.
Wenn ich jetzt denke, dass Sie sprachen von dem Bündnis der Unternehmen für Weltoffenheit, dass Sie in Ihrem Projekt Zugang zu Ausbildung und Arbeit sich drum kümmern, dass Menschen in Unternehmen reinkommen, heißt das eigentlich, dass die Arbeit des Sächsischen Flüchtlingsrats dann eben nicht nur von der Zivilgesellschaft Unterstützung erfährt, sondern weit darüber hinaus, beispielsweise von Unternehmen. Und das, was von öffentlicher Seite kommt, dann möglicherweise, Sie sind Optimist, haben Sie gesagt, Schritt für Schritt sich auch in diese Richtung bewegen wird. Oder bleibt es immer noch so, dass es im Alltagsgeschäft eben doch ein großer Graben ist, wo man jede und jeden Einzelnen auf dem Amt in der Behörde überzeugen muss, was jetzt die richtigen Wege für Gemeinsamkeiten sein können?
Ja, also nochmal Unternehmensseite zur Verpauschalisierung, es ist schwierig. Es gibt sowohl als auch. Ja, und wir haben ja auch mittlerweile durch diesen Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen, aber auch in anderen Zusammenhängen, auch mit der Sächsischen Fachkräfteallianz, wo wir auch als Flüchtlingsrat mit eingebunden sind. Ich würde sagen, die Kontakte von unserer Organisation zur Unternehmensseite hier in Sachsen verbessern sich. Die verstetigen sich jetzt in den letzten Jahren auch, weil wir, es hat auch ein bisschen mit diesem Kampf Ideales, Reales zu tun. Wir sind, glaube ich, mit der Zeit auch so eine moderatere Linie gekommen. Es gibt ja auch in den mehr linkszentrierten Flüchtlingsunterstützerinnen auch so eine grundlegende antiwirtschaftliche Haltung, also Antikapitalismus und so weiter und so fort. Und das hat natürlich die Hürde der Kooperation mit der Unternehmensseite dann auch innerlich für uns auch gestärkt. Aber das ist in den letzten Jahren abgebaut geworden und auch durch dann Fachkräftebedarf und so weiter und so fort sehen wir, dass das sich immer wieder verbessert. Wir haben auch Kooperationen mit Industrie- und Handelskammer, mit Handwerkskammer mittlerweile, weil die auch von der Rekrutierung dieser Personenkreise auch abhängig ist. Es ist bei weitem noch nicht getan. Wir haben noch einen langen Weg zu gehen, aber die Richtung ist schon richtig. Und ich würde sagen, auch da gibt es ja auch vor allem die Großunternehmen in Sachsen. Ich rede jetzt hier von von den Autoherstellungsindustrien zum Beispiel. Wir haben ziemlich große Pharmaindustrien hier, also Großbetriebe, die Belegschaften von über 1000 oder Tausende haben. Vor allem dort ist es wirklich klar, wir sind von ausländischen Fachkräften auch und die wissen auch, okay, man kann natürlich die im Ausland rekrutieren, das müssen wir auch machen, aber es gibt ja auch viele Menschen, Geduldete, die hier lange leben, die gut integriert sind, die schon Deutsch sprechen, die vielleicht sich schon qualifiziert haben. Diesen Personenkreis müssen wir auch irgendwie darauf zurückgreifen und dafür brauchen die dann auch, ist auch Erkenntnis gekommen, wir brauchen auch die Unterstützung der nicht, also der zivilgesellschaftlichen Strukturen, um diesen Bürokratieaufwand und sowas zu stemmen. So dass da finden wir immer wieder zu Kooperationsmöglichkeiten. Auch zum Teil gibt es langsam Schritte in die Richtung, dass auch Unternehmen gewollt ist, zum Teil auch ein bisschen unser Verein dann auch mit zu finanzieren im kleinen Ausmaß. Das ist natürlich, was ich vorhin angesprochen habe, je stärker unsere Finanzierung ist, je besser und nachhaltiger können wir auch arbeiten. Ne? Also da hoffen wir uns, dass auch in dem Bereich dann auch die Kooperation mit der Wirtschaft sich auch verstetigen kann.
Wir sagen Danke, oder?
Ja, wir sagen nicht nur Danke, sondern ich nehme auch ein bisschen von Ihrem Optimismus mit. Die Nachrichten, die wir so aus Sachsen hören, lassen einen eigentlich nicht so optimistisch in die Zukunft blicken. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich es wunderbar, wenn Sie aus Ihrer Praxis und aus der Erfahrung berichten, dass Sie Stück für Stück für Stück da tatsächlich nach vorne kommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich würde mir wünschen, dass diese Nachrichten aus dem Freistaat Sachsen dann viel stärker auch nach draußen in die anderen Länder dringen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass die Behörden tatsächlich auch zuhören bei dem, was sie jetzt uns berichtet haben. Ganz herzlichen Dank
Ja,
dafür.
das letzte Punkt dazu. Also es gibt schon besondere Probleme in Sachsen im Bundesvergleich, habe ich auch versucht zu betonen. Aber ich glaube, auch für unsere Arbeit ist diese sogenannte Sachsen-Bashing eigentlich nicht zielführend, zumal es auch zu einer Regression der Akteure, mit denen wir eigentlich irgendwie zur Einigung kommen müssen, führt. Also wir brauchen eigentlich eher das differenziert zu betrachten und kleine Schritte nach voran immer gehen. Genau. Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier bei Ihnen sprechen durfte. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und sonst an alle Flüchtlingsunterstützerinnen bundesweit frohes Schaffen.
Ja, frohes Schaffen. Da
Ja.
klingt auch wieder das raus, was ich mitnehme, nämlich in der Ruhe liegt die Kraft und Ihre Arbeit zu machen und da voranzukommen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute dafür.
Gern geschehen.